Auf dem Schweizer Finanzplatz, da dominiert derzeit ein großes Thema, nämlich der Streit zwischen der UBS und der Regierung. Aber inwiefern ist die UBS eigentlich unter Druck und warum will die Regierung strenge Regeln für die Banken beschließen? Und wir fragen uns hier im Podcast, schießt die Regierung übers Ziel hinaus? Und was bedeutet das alles für Anlegerinnen und Anleger, die UBS-Aktien im Portfolio haben? Darüber rede ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Holger Ahlig. Mein Name ist Tim Höfinghoff und der Handelszeitung Insights. Hallo Holger.
Hallo Tim.
Holger, nicht jeder von uns, der verfolgt jeden Tag im Detail die Nachrichten zwischen UBS und der Schweizer Regierung. Das läuft ja jetzt schon seit einigen Monaten und wird uns auch noch einige Monate beschäftigen. Da kann man ja schnell den Überblick verlieren. Kurz zusammengefasst, warum gibt es überhaupt Streit zwischen der UBS und der Schweizer Regierung?
Der Anfang war natürlich der Zusammenbruch der Credit Suisse im Frühjahr 2023. Damals hatte ja die Regierung mit der UBS eine Notübernahme der Bank ausgehandelt. Das funktioniert ja ausgesprochen gut. Und jetzt geht es darum, welche Lehren soll der Gesetzgeber aus dieser Krise ziehen? Also welche Schwachpunkte gibt es? Und da hat die Regierung jetzt ihre Vorschläge vorgelegt und die UBS hält sie für vollkommen überzogen und sagt, damit wäre die Bank nicht mehr wettbewerbsfähig zu betreiben. Das ist im Kern der Streit.
Wir nehmen jetzt hier Anfang Oktober auf. Der Streit wird wahrscheinlich noch eine Weile weiterlaufen und beschäftigt uns schon seit einigen Monaten. Ich habe es erwähnt. Im Kern, ich habe mich natürlich auch eingelesen und verfolge das, was ihr bei der Handelszeitung, was wir beim Blick oder auch bei der Bilanz publizieren, dazu regelmäßig, lese ich immer wieder von Eigenkapitalvorschriften und Eigenmittelverordnung. Also bevor uns jetzt alle Hörer und Hörerinnen jetzt abschalten, weil das ein bisschen langweilig tönt. Aber trotzdem, das ist wichtig bei der Debatte und erkläre kurz, worum es da geht.
Also es ist allein deshalb wichtig, weil es um riesige Summen geht. Beispiel, die Kernmaßnahme, die die Regierung jetzt plant, würde die UBS grosso modo 23 Milliarden Dollar zusätzliches Kapital kosten. Mhm. Das müsste sie aufbringen. Das ist eine Menge. Das ist unbestritten. Warum soll sie das tun? Jetzt geht es ein bisschen ins Räderwerk einer Großbank. Im Kern ist das Problem, in Anführungszeichen, dass bei der UBS die Auslandsbanken wiederum einer Schweizer Bank gehören, der UBS AG. Und es geht um die Frage, mit wie viel Kapital dieses Auslandsgeschäft bei der Mutterbank abgesichert werden muss. Um es sehr einfach zu machen, Stand jetzt hat die Mutter für die Töchter 45% des Werts mit Kapital abgesichert. Und das Problem ist aus Sicht der Regierung, wenn diese Auslandstöchter jetzt große Verluste machen und damit massiv an Wert verlieren, wie das bei der Credit Suisse gewesen waren, dann schlagen diese Verluste Löcher in der Bilanz der Mutter und dann fängt die an zu kriseln. Und darum will man sich abschirmen. Und deshalb, so argumentiert die Regierung und die Aufsicht, soll die Mutter, die UBS AG, die Auslandstöchterbanken künftig mit 100% ihres Werts absichern mit Eigenkapital. Das ist im Kern der Streit. Es ist irre technisch, ist wirklich so, aber es ist enorm wichtig und es geht einfach um riesige Summen halt. Und deshalb ist die UBS so erzürnt und deshalb ist dieser Streit mittlerweile sehr verhärtet von beiden Seiten.
Danke, das hast du sehr gut erklärt. Im Kern, verstehe ich das richtig, geht es darum, ob der Staat Steuergeld für eine Bank oder für eine Krisenbank, für eine Krisensituation aufwerfen soll.
Ja, das ist andersrum. Die Regierung will das Risiko vom Steuerzahler möglichst fernhalten. Die Bank soll so sicher sein, dass es nahezu ausgeschlossen ist, dass es eine Notrettung geben müsste. Wenn man sieht, wir haben ja jetzt keine inländische Bank mehr, den im Krisenfall die UBS kaufen könnte an einem Wochenende. Und das muss ja in einer Finanzkrise, ist ja alles extrem dynamisch, müsste sehr schnell gehen.
Das war bei der CS der Fall.
Das hat wunderbar geklappt. Da haben alle an einem Strick gezogen. So, wenn die UBS, was wir alle nicht hoffen, jetzt mal in ernste Schwierigkeiten käme, warum auch immer, wir wissen ja nicht, wie die zukünftige Krise aussehen kann, gäbe es keine Schweizer Bank. Und Auslandsbanken könnten niemals so ein riesiges Institut wie die UBS an einem Wochenende übernehmen. Das funktioniert schlichtweg nicht. Also soll die UBS sozusagen, ich salopp formuliert, atombombensicher gemacht werden. Eben, und daher halt die Forderung, dass sie deutlich mehr, um es ganz simpel zu machen, dass sie deutlich mehr Eigenmittel in der Bilanz vorhalten muss. Das muss sie durch Gewinne erwirtschaften, die sie dann zurückstellt. Und dagegen geht die UBS auf die Barrikaden, weil sie sagt, das ist komplett übertrieben.
Wir gehen da gleich im Detail noch drauf ein, aber man liest oft den Begriff systemrelevant. Also korrigiere mich, wer ist alles systemrelevant und was heißt das eigentlich in der Schweiz? Also UBS, Raiffeisen, ZKB, also Zürcher Kantonalbank und PostFinanz, die sind systemrelevant?
Genau, da gibt es aber eine Unterscheidung.
Was heißt das systemrelevant? Die also dürfen nicht fallen sozusagen.
Genau, das heißt eine Pleite, eine unkontrollierte
Zusammenbruch. Die würde uns alle in den Abgrund reißen, wenn die jetzt, wenn es denen schlecht gehen würde, würde es dem Schweizer Standort...
Ja, also beispielsweise PostFinanz ist ein wichtiger Player im Zahlungsverkehr. Würde die PostFinanz unkontrolliert zusammenbrechen, dann könnten Zahlungen nicht mehr ausgelöst werden, Gehälter nicht mehr ausbezahlt werden. Das würde dann die gesamte Schweizer Wirtschaft in Turbulenzen stürzen. Die UBS ist sogar in einer Sonderkategorie, weil sie für die Weltwirtschaft als global systemrelevante Bank gilt.
Und wir haben es jetzt schon erwähnt, diese ganze Debatte ist nur ausgelöst worden, weil die CS damals im Frühjahr 23 zusammengebrochen ist und wir die Lehren jetzt daraus ziehen müssen.
Genau, da gab es ja mehrere Berichte. Der erste war im April vergangenen Jahres von der Regierung, der Too-Big-to-Fail-Bericht, in dem sie analysiert hat, was ist damals schiefgelaufen und sie hat verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen. Einige sind auch gar nicht immer umstritten, beispielsweise, dass man die persönliche Verantwortung von Bankmanagerinnen und Managern stärken soll, dass man sie leichter persönlich zur Verantwortung ziehen können muss. Das ist eigentlich unbestritten. Dann gibt es den Vorschlag, dass die FINMA Banken auch boosten können sollen. Das ist dann eher umstritten. Da kommen wir gleich noch im Detail dazu. Also eine lange Latte an Maßnahmen, die vorgeschlagen werden. Und dann war der zweite Bericht, dann der berühmte Puck-Bericht vom Parlament, der hat sich auch nochmal drüber gebeugt, der auch nochmal Fehler und Probleme gefunden hat. So, und jetzt ist quasi unterm Strich, fangen wir jetzt an, per Verordnung, per Gesetz, die Konsequenzen draus zu ziehen und das Finanzsystem, das Schweizer Finanzsystem für die Zukunft ja krisenresilienter zu machen. Das ist im Kern die Debatte, um die es geht. Und da gibt es keine Schwarz-Weiß-Antwort. Das ist halt wie so ein Cursor, den kann ich mir nach rechts und nach links schieben und darum geht der ganze Streit. Aber es geht eben um riesige Zahlen und deshalb wird dieser Streit, wie gesagt, so erbittert geführt.
Aber ordne das ein bisschen ein. Du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, dass das schon seit einiger Zeit läuft und wer auch alles beteiligt ist. Auf die Akteure gehen wir gleich noch ein. Aber warum ist das ein Thema, das nicht nur die UBS-Kunden jetzt beispielsweise betrifft? Das ist ja ein makroökonomisches, gesellschaftliches Thema. Es gibt auch Umfragen in der Bevölkerung. Ja, sollen wir die Banken retten? Was haltet ihr davon? Oder wäre das schlimm, wenn die Bank verschwinden würde, etc.? Also das beschäftigt ja nicht nur Leute, die Anteilsscheine bei der UBS haben oder bei der UBS beteiligt sind als Arbeitnehmerinnen oder als Arbeitnehmer.
Genau, also es hat verschiedene Dimensionen. Also die erste Makro ist sozusagen die des Steuerzahlers. Die hat jetzt die Regierung im Blick, die sagt, wir wollen den Steuerzahler vor dem Risiko schützen, dass sie wieder eines Tages bei einer Großbank einschreiten muss. Was ist bei der CS-Fall nicht der Fall war, die UBS hat vorübergehend einige Staatsgarantien bekommen, die hat sie dann zurückgegeben. Und da ist niemand Geld verloren. Aber man will das Risiko möglichst ausschließen. Deshalb geht es eigentlich alle an. Das zweite ist eben das Argument der UBS. Es ist viel zu teuer. Und sie sagt, wenn wir diese hohen Eigenmittel vorhalten müssen, müssen wir dieses Kapital ja verzinsen. So, und diese Kosten muss die Bank dann irgendwie verdienen. Und dann steht die Frage im Raum, da gibt es auch wieder unterschiedliche Ansichten, muss die UBS dann quasi ihre Kredite verteuern? Also sprich, würden Firmenkredite teurer werden, weil die UBS das Geld für dieses Eigenkapital verdienen muss. Auch da geht es schon Streit darum, was sind eigentlich die Kosten von diesem zusätzlichen Eigenkapital.
Aber man zeigt wiederum, es verschiedene Dimensionen hat.
Es hat total verschiedene Dimensionen. Also das eine, also Steuerzahler dann aus Bankkundensicht und natürlich auch dann aus Aktionärssicht. Meine UBS-Aktie ist natürlich Teil von vielen Pensionskassen, nehme ich mal an. Oder Leserinnen und Hörerinnen und Hörer haben die Aktie selbst im Depot. Da geht es natürlich darum, kann die UBS noch Dividenden ausschütten, in welcher Höhe, kann sie Aktienrückkäufe machen und überhaupt, wie also konkurrenzfähig ist.
Super viel. Also über die Aktie reden wir gleich noch. Aber es ist doch auch ein Thema, wie der Staat und führende Unternehmen, also hier eine führende Bank beispielsweise, gemeinsam den Standort Schweiz formen, oder? Also man schaut doch auch aus dem Ausland auf uns jetzt drauf und sagt, wie geht da die Regierung mit einem der größten, wichtigsten Player in einer der wichtigsten Industrien der Schweiz um?
Ja, natürlich. Diese Standortdebatte ist eine riesige und das hat natürlich jetzt nochmal an Zugkraft gewonnen, dadurch, dass die USA die Schweiz mit diesen Strafzöllen belegt hat. Deshalb kommt ein Argument jetzt auf, dass gerade in Zeiten, wo die Schweiz unter starkem Druck steht, ökonomisch, man es sich nicht leisten könne, die wichtigste Bank des Landes auch noch zusätzliche Fesseln anzulegen. Kann man auch dagegen argumentieren, weil sie halt, so wie sie ist, ein Einzelfall ist und es eben darum geht, die Risiken für den Schweizer Steuerzahler zu verringern. Das macht es eben so kompliziert, weil man kann nicht sagen, die eine Seite hat völlig recht und die andere Seite hat völlig Unrecht. Es sind einfach verschiedene Argumentationsebenen und die muss man jetzt, also aus Sicht der Bank, aus Sicht des Steuerzahlers, und die muss man jetzt versuchen.
Aber gibt es ähnliche Beispiele, wo sich die Schweizer Regierung mit einem großen Unternehmen so duelliert, auch öffentlich? Das haben wir ja nicht so oft, oder? Das ist schon besonders.
Nein, in der Form eigentlich nicht. Also mich erinnert diese ganze Debatte auch von der Schärfe her und auch wie umstritten das ist. Ich meine, selbst in den Zeitungsredaktionen geht da die Meinung quer durch. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und mich erinnert das Ganze an die Debatte um die EU-Verträge. Das ist ja auch schon fast eine Glaubensfrage geworden, wie man dazu steht. Die einen sagen, wir brauchen es unbedingt, wir müssen uns mit unseren wichtigsten Nachbarn gutstellen. Die anderen sagen, nein, das ist das Ende der freien und unabhängigen Schweiz. Das ist eine andere Debatte, darüber gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Podcast. Aber wir sind uns einig, dass diese EU-Frage das Land enorm spaltet und es da eine sehr, sehr harte Debatte gibt.
Was Ähnliches wie jetzt.
Und hier ist es eigentlich mittlerweile, finde ich, genauso. Es ist mit sehr harten Bandagen gekämpft und die Reizzeit ist auf beiden Seiten sehr groß und die Nervosität auch. Und
wer sind denn die Akteure? Also lass uns darüber vielleicht ein bisschen sprechen. Also wir haben auf einer Seite den CEO der UBS, Sergio Motti. Dann haben wir auf der anderen Seite Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, ebenfalls Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements. Sind das die beiden wichtigsten, die sich da öffentlich duellieren? Oder?
Das sind, sagen wir mal, die sichtbarsten, aber es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Also auf der einen Seite klar, die UBS mit ihrem Management, unterstützt von ihrem Aktionär Cevia, der sich auch öffentlich zu der Frage schon geäußert hat und der gesagt hat, die Bank muss die Schweiz verlassen, wenn der Plan so umgesetzt wird. Dann gibt es natürlich viele Wissenschaftler, die in der Debatte auch ihr Wort ergreifen, mit denen die UBS oft nicht einverstanden ist, weil die sagen, die sind realitätsfremd. Dann gibt es natürlich Finanzanalysten, die zu Berechnungen anstellen. Auch da lese ich unterschiedliche Meinungen, wie schwer es die Bank treffen könnte. Das ist auch ein dynamisches Feld. Und dann gibt es natürlich die Finanzaufsicht und die Schweizerische Nationalbank.
Lass uns da doch kurz drüber sprechen. Über die fangen wir mit der FINMA mal an. Stefan Walter seit April 2024 Direktor der FINMA, der Finanzmarktaufsicht. In einem Artikel der Kollegen von Bloomberg las ich kürzlich, er habe bei manchen Bankern den Ruf des Sheriff und so mancher Schweizer Banker und Politiker urteile, dass Walter, der aus Deutschland komme, es mit der Regulierungswut allen voran bei der UBS übertreibe. Wie ist denn da dein Eindruck? Also welche Rolle hat die FINMA?
Man kann klar feststellen, dass natürlich Stefan Walter einer der konsequentesten Verfechter von Anfang an von diesen harten Kapitalforderungen ist. Das ist doch etwas, was die UBS ihm vorwirft, weil die Aufsicht soll ja Finanzregulierung anwenden, sie aber nicht formulieren. Und in dem, so argumentiert die UBS, indem Walter sich jetzt voranstellt und sagt, diese Kapitalunterlegung der Töchter zu 100% müsse dringend erfolgen, um eine wichtige Schwachstelle zu beseitigen, würde er seine Rolle quasi überdehnen und würde sich als Regulator aufführen. Das Argument der UBS.
Und die FINMA, wie antwortet die? Oder?
Aber natürlich, die FINMA sagt, sie ist in ihrer Rolle, sie muss natürlich, sie ist eine Stimme in dieser Debatte, das halte ich auch für durchaus aus legitim. Man muss natürlich aber auch ein bisschen zurückblenden. Die FINMA hat in der CS-Krise, salopp formuliert, es nicht den besten aller Jobs
gemacht. Ich gerade sagen, also da gibt es auch viele Kritikpunkte.
Sonst gäbe es die Bank ja schlichtweg.
Genau.
So, und natürlich will jetzt die FINMA sich da auch ein bisschen herausziehen und jetzt sagen, wir
hier
wollen
sind wir
jetzt, jetzt sind wir die Harten und jetzt zeigen wir, dass wir wirklich durchgreifen. So, und das ist natürlich auch ein Teil des Kampfes um der Stellungnahme, um der Stellung der FINMA. Aber die FINMA ist nicht die einzige.
SNB.
Die Schweizerische Nationalbank.
Welche Rolle spielt die denn in diesem Konflikt?
Sie spielt ja auch eine Rolle, auch in der Bankenaufsicht auf globaler Ebene, hat da auch nur eine Rolle zu spielen und äußert sich auch in dieser Frage und unterstützt EFD und FINMA in der Frage und steht auch auf der Seite, dass die UBS halt deutlich mehr Eigenkapital braucht. Also da sind alle drei Staatsstellen aliniert auf einer Seite. Wobei die UBS wiederum interessanterweise, da habe ich neulich noch was Kleines drüber geschrieben, jetzt sagt, dass sie vorwirft, FINMA und SMB haben beide in der Krise nicht besonders gut gewirtschaftet und die CS-Krise nicht gut gemeistert. Und jetzt würden sie quasi versuchen, mit öffentlichen Vorfestlegungen das Finanzministerium, was am Ende ja für die Vorlage zuständig ist, vor sich herzutreiben. Und es ist natürlich als Ministerium schwer, die beiden wichtigsten Partner in der Finanzaufsicht, nämlich die Notenbank und die Finanzaufsicht, zu übersteuern, indem sie sagt, die UBS hat einen Punkt, das ist schwer. Und das ist so ein bisschen politökonomisch interessant, dass jetzt hier die FINMA und die SMB bei der UBS unter Druck geraten, indem sie halt sagt, hey, hört auf, die Politik vor euch herzutreiben, sondern wir müssen hier einen vernünftigen Dialog finden.
Gut, blicken wir auf die UBS. Also die hat natürlich auch alliierte Unterstützer. Du hast gerade schon einen wichtigen Aktionär auch genannt. Aber beispielsweise auch in der Politik. Also die SVP beispielsweise hat sich auch hervorgetan, hat gesagt, es brauche den Kompromiss. Die UBS dürfe kein Übernahmekandidat werden. Auch Wirtschaftsverbände wie Economy Suisse sagen, die Regierungsvorschläge seien zu weitreichend. Also das Lager ist dann da auch gespalten.
Ja, und auch die FDP ist in der Frage gespalten, die Partei der Finanzministerin. Das hat man ja gesehen. Es gab ja im Parlament einen Vorstoß, jetzt diese ganzen Regulierungsgeschäfte, ich will nicht zu ins Detail gehen, aber in einem großen Aufwaschsalopp formuliert zu behandeln. Mhm. Das ist jetzt in zwei verschiedene Vorlagen aufgeteilt, einmal eine Verordnung, einmal ein Gesetz. So, das war in der FDP eine Riesendebatte, man hat aber am Ende es abgelehnt und damit bleibt der Zeitplan der, wie er ist. Also die FDP scheint in der Frage auch nicht so ganz mit einer Stimme zu sprechen. Die SVP, wenn ich mir das erlauben darf, finde ich jetzt ein bisschen billig. Ich meine, man darf sich ja doch zurückerinnern, nach der CS-Krise war es ja die SVP, die mit den wüstesten Regulierungsvorschlägen kommen, dass man jetzt den Großbanken das Investmentbanking quasi verbieten sollte oder das abspalten sollte. Da gab es auch Motionen in der Richtung und jetzt auf einmal ist man da wieder auf den Bankenkurs umgeschwenkt. Also da ist jetzt so mit der Stringenz ist nicht so unbedingt weit her.
Aber sag uns das ganz kurz, vielleicht du beobachtest ja die Branche schon seit langem. Wo sind sich die Akteure jetzt einig und wo sind sie sich uneinig?
Also wie angesprochen, diese Kapitalfrage ist die, die am umstrittensten ist, ist keine Frage. Dann gibt es aus diesem Maßnahmenbündel, das das Finanzministerium ja vor einem Jahr vorgestellt hat, eine ganze Bündel anderer Maßnahmen, die sind nicht umstritten. Beispielsweise, dass Manager leichter persönlich zur Verantwortung gezogen werden sollen. Dazu soll, um es kurz zu erklären, halt jeder Manager eine ganz klar formulierte Zuständigkeit kriegen. Man kann es dann nicht mehr an Komitees wegdelegieren, nach dem Motto, ich war es nicht, das war ja ein Komitee. Dann ist die Verantwortung ja schön verpufft bzw. verschleiert. Das will man reduzieren. Da sind sich viele einig. Dann ist man sich auch an, dass mehr Transparenz in dem Fall gut ist, dass die FINMA auch mehr sagen können soll, wo jetzt Schwierigkeiten bei Banken liegen. Das ist so ein Beispiel. Bei der Bußenkompetenz, es wird ja vorgeschlagen, die FINMA soll Bußen verhängen können. Auch da gibt es dann schon wieder Streit drum. Ich persönlich bin auch kein großer Fan von Bußen. Am Ende zahlt die eh nur der Aktionär. Und in den USA hat man ja gesehen, es wurden Milliarden Bußen verhängt. Es hat nicht wirklich was gebracht.
Aktionär ist das wichtige Stichwort. Was sind denn die Auswirkungen dieser Debatte auf den Aktienkurs der UBS? Und was heißt das für die Attraktivität der Aktie für die Investoren? Ich habe mal nachgeschaut. Also year to date, ja, ungefähr. Wie gesagt, wir nehmen Anfang Oktober auf, plus 13% hat die UBS-Aktie zugelegt.
Das muss man natürlich immer im Vergleich sehen, denn europäische Banken im Schnitt haben deutlich mehr zugelegt. Und
weil sie diese Debatte nicht haben?
Genau, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Das kann man nicht wegdiskutieren, dass diese Unsicherheit, kommt das jetzt oder nicht, dass das auf den Aktienkurs lastet. Und viele Investoren stehen in der Seitenlinie und warten das jetzt erst einmal ab.
Okay. Und was sind die Konsequenzen für die Dividende, für Buybacks oder auch die Kapitalrendite? Was müssen Anlegerinnen und Anleger wissen, die die UBS-Aktie im Portfolio haben?
Ja, also kurzfristig ändert sich ja jetzt nichts. Die UBS hat ja vor kurzem ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm nochmal bestätigt. Aber es ist eben die Frage, was passiert dann? Wir dürfen nicht vergessen, noch läuft die Integration der Credit Suisse, eine riesige Übung. Da läuft es bisher wirklich gut. Die soll Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. So, und wenn man den Analystenschätzungen glaubt, steht die UBS dann vor Jahresgewinnen von 10, 11, 12 Milliarden pro Jahr.
Mhm.
Enorm.
Mhm.
Die Frage ist, was passiert mit dem Geld? Wenn diese Kapitalvorschriften so käme, müsste die Bank in den nächsten 7 Jahren einen signifikanten Teil dieser Gelder, dieser Gewinne, in die Polster reinstecken. Und das Geld steht dann nicht mehr zur Verfügung für Dividendenerhöhung und Aktienrückkäufe. So, und das ist natürlich aus Sicht der Investoren keine gute Nachricht. Wenn diese Debatte nicht wäre, könnte man wunderbar, dann wäre die Aktie viel höher, weil man wüsste, die UBS hat absehbarer Zeit tolle, viele Milliarden zur Verfügung, mit der sie den Aktionären dann gutstellen kann. Und das ist eben unsicher.
Du hast beschrieben, wie diese Unsicherheit jetzt auch auf den Aktienkurs wirkt. Wir lesen und hören viel auch über diese Debatte von verschiedenen Akteuren, sei es aus der Politik oder aus der Bank oder eben auch von wichtigen Anteilseignern. Beim Bilanz Business Talk kürzlich im Kunsthaus Zürich Ende September, da forderte Colm Kelleher, der ja seit 2022 VR-Präsident der UBS ist, ja, ich verkürze es jetzt sehr stark, aber ein Kompromiss. Und wo könnte der liegen? Siehst du den auch, den Kompromiss? Oder wird dieser Streit jetzt noch monatelang weitergehen?
Also der Streit wird auf jeden Fall monatelang weitergehen, allein deshalb, weil der Gesetzgebungsprozess so lange geht. Also das wird uns noch bestimmt 1,5 Jahre beschäftigen. Vom Prozess her ist es jetzt so, dass jetzt diese Vernehmlassung von dieser Kapitalregeln jetzt begonnen hat, zu dieser Auslandstöchter-Thematik. Das wird bis ins nächste Jahr hineinreichen. Dann kommt die Botschaft des Bundes und dann kommt es dann, ich glaube, Mitte nächsten Jahres dann irgendwann ins Parlament. Und wie lange da die Beratungen gehen, gibt es ein Referendum, wissen wir nicht. Also frühestens 2028 wird dann das neue Paket in Kraft treten.
Mhm.
So, da haben wir noch 1,5 Jahre, mehr sogar, dann noch Debatten drumherum.
Und da wird dann die Karte hin und her geschoben zwischen den Regulierungsbehörden, zwischen der Politik und dann wieder ins Parlament von der Bank, links
also
und rechts.
Du hattest ja gefragt, wie könnte Kompromiss aussehen? Also es gibt ja schon Vorschläge und viele davon sind vom Ministerium auch schon vom Tisch gewischt worden. Die Frage ist, muss es wirklich 100% sein? Kann es nicht ein bisschen weniger sein? Also es gibt einen Vorschlag, dass man sagt, man schaut sich an, wie hoch ist denn das Verlustpotenzial? Also wie groß kann ein Loch bei einer dieser Töchter halt sein? Und diesen maximalen Verlust, den muss die UBS dann mit Kapital abdecken. Und den Rest des Verlustrisikos könnte man mit Fremdkapital oder anderen Kapitalinstrumenten dann abdecken. Das ist alles sehr technisch, würde der UBS aber schon entgegenkommen. Und mein Bauchgefühl ist, das ist im Parlament, also gerade bei den Bürgerlichen, jetzt schon auch einen Willen gibt, der Bank da jetzt entgegenzukommen. Was das Ganze jetzt halt schwierig macht, ist eben die Historie. Man darf jetzt nicht vergessen, wo kommen wir denn her? Wir hatten das Ganze ja alles schon mal. 2013 hatte die CS exakt die gleiche Frage. Wie viel Kapital muss sie für ihre Auslandstöchter vorhalten? Und der Bund wollte schon damals 100% Unterlegung haben. Das war also eigentlich nichts Neues. Und dann hat die Bank argumentiert, so wie UBS heute, ist ja viel zu viel. Wir haben dann Ausreißervorschriften, die wir nicht mehr unseren Leuten erklären können. Und sogar auf Gruppenebene steigen dann die Kapitalanforderungen an. Und dann hat Parlament und Ministerium der Aufsicht aufgedrückt, ihr müsst der Bank Erleichterungen geben. Und dann ging das Ganze halt los mit dem Ende, dass am Ende bei der Credit Suisse, diese eine Einheit, die UBS, die Credit Suisse AG, dieses Stammhaus, das schwächste Glied war und was auch viele gesehen haben. Und so, und daher kommen wir diese Debatte und deshalb will das Ministerium sich nicht nur mal vorwerfen lassen, wir übersteuern schon wieder die Aufsicht. Das macht es so ein bisschen toxisch, dass es das alles schon mal gegeben hat. So, und jetzt ist es spannend zu sehen, also wenn, dann wird der Kompromiss, muss aus der Mitte des Parlaments kommen, weil Regierung, FINMA, SMB haben sich in ihren Positionen derart öffentlich festgelegt.
Die können nicht zurück.
Die können nicht zurück. Das macht es auch irgendwo schwierig. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Also ich bin auch hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Haltung, dass wir die Lehren aus der Krise ziehen müssen, finde ich legitim. Dass der Staat sagt, diese Bank muss sicherer werden, ist legitim. Wie die Details aussehen, ist eine technische Frage. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt so verhärtet sind, dass es am Ende eigentlich nur noch darum geht, wer gewinnt und wer verliert.
Es gibt keine gute Schweizer Lösung.
Genau, und das ist eigentlich sehr unschweizerisch. Wir müssen wieder alle von ihren Zinnen runter und sagen, hey, was ist das Problem, wie kommen wir da raus?
Derzeit debattieren wir ja vor allem darum, ob jetzt die Bank ins Ausland wegziehen solle, ob das realistisch ist. Wie ist dazu deine Einschätzung? Wer würde davon profitieren und wer würde davon verlieren? davon.
Also verlieren werde die Schweiz, wenn die Oberste Land verlassen würde, das wäre eine Katastrophe, das ist gar keine Frage. Und dabei geht es nicht nur um Jobs und Steuereinnahmen, sondern das Gewicht des Schweiz-Geschäfts würde perspektivisch abnehmen. Die Schweiz würde an Bedeutung verlieren. Warum sitzt die Schweiz bei Regulierungsvorhaben in Basel mit am Tisch? Weil wir die UBS haben. Also, dass ein Wegzug schlecht wäre, das ist kompletter Konsens. Also Konsens, das ist vollkommen klar. Wie realistisch ist das Szenario? Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut. Man kann es kurz zusammenfassen. Es wäre denkbar, aber es wäre sehr teuer und es wäre mit großen Risiken fürs Geschäft verbunden. Sodass ich mich frage, ob das sich wirklich lohnen würde. Da bin ich jetzt mal sehr skeptisch. Nur jetzt mal, warum wäre das riskant? Jetzt wird es wieder ein bisschen technisch, aber das ist ein wichtiger Punkt. Diese ganzen Regeln zu mehr Kapital zielen jetzt vor allen Dingen auf diese Bank in der Schweiz. Also die UBS hat oben die Holding, die Group AG und unten drunter die UBS AG. Die hat diese Auslandstöchter. Das Problem ist, diese UBS AG ist selber auch eine Bank und hat eine riesige Bilanz. Und da ist ein Großteil des Private Banking gebucht. So, wenn du also diese Kapitalregel entfliehen willst, musst du die UBS AG ins Ausland ziehen. Dann hast du aber kein Schweizer Banking mehr da drin. Und das fänden die Kunden nicht lustig. Und da geht's dann schon los. Dann müsstest du die UBS AG vielleicht aufteilen. Man kommt von Hundertste ins Tausendste. Also das ist nicht nur mal eben, wir ziehen mit der Holding nach New York, sondern da hängt ein Rattenschwanz an technischen Dingen dran, mit steuerlichen Kosten.
Und die Symbolik wäre natürlich
die Symbolik und auch fürs schlecht. Geschäft. Die Schweiz wäre keine reine, selbst wenn man die UBS AG zum Teil in der Schweiz beließe, die Mutter wäre dann in den USA und damit wäre die UBS in dem Szenario nichts anderes mehr als eine Art JP Morgan. Auch JP Morgan hat eine Schweizer Bank in Genf. So, und die Mutter sitzt in New York. Bei der UBS wäre das
aber
dann das Gleiche.
Aber andere haben das ja schon vorgemacht. Also ich habe mal nachgeschaut, 2018, korrigier mich, aber Nordea ist von, glaube ich, von Schweden nach Finnland gezogen oder HSBC, glaube ich, in den 90ern, von Hongkong nach London, auch wenn die Gründe da unterschiedlich waren. Also es geht schon.
Ja, es geht schon, aber in beiden Fällen war halt der Standort nicht so enorm wichtig, weil Schweizer Banking ist halt ein Qualitätsstandard. Der Standort gilt als sicher, vertrauensvoll, stabil, verlässliche Regulierung, Eigentumsrechte sind gewahrt.
Das verlegt so, man nicht mal eben nach New York.
So, und das ist, meine, die Superreichen der Welt, das sind ja die Kernkunden der UBS, die verteilen ihr Geld nicht nur auf Banken auf, sondern auf Rechtsräume. Also auf USA, auf Asien, auf Europa und eben auf die Schweiz. Das ist der Selling Point. Und wenn du den aufgibst als Schweizer Bank, dann gibst du dein Alleinstellungsmerkmal auf. Und ob das eine gute Idee ist, ich glaube es nicht.
Fazit, wie geht's weiter?
Also in der Vernehmlassung werden sich jetzt alle jetzt äußern. Spannend wird zu sehen sein, wie werden sich die Parteien dazu stellen, die FDP und die Mitte. Gibt es einen bürgerlichen Block, der jetzt das Ministerium drängt, hier ja, Kompromisse einzugehen oder nicht? Die Linken sind klar für härteres Kapital, das ist gar keine Frage, aber eben gibt es eine gemögliche Mehrheit dafür. Das vermag ich jetzt noch nicht abzuschätzen. Ja, und dann wird die Debatte halt, also die Frage, wie du mir stellst, ist ja, wie geht das Ganze aus? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Das Ding hat so eine Eigendynamik. Aber wie gesagt, meine Sorge ist, dass je härter die Debatte geführt wird, dass es am Ende eigentlich nur darum geht, wer setzt sich durch. Und daran kann auch die UBS kein Interesse haben. Deshalb finde ich die Äußerung vom Präsidenten Kelleher da ziemlich klug zu sagen, hey, wir wollen einen Kompromiss, wir bieten Hand, ja, wir müssen mehr Kapital vorhalten. Er sagt ja nicht, dass es komplett ablehnen und bewegt sich jetzt darauf zu. Und ich glaube, wenn man in die Richtung weiter argumentiert, könnte es Raum geben für eine vernünftige Lösung. Aber wie die aussieht, das zeichnet sich jetzt noch nicht ab.
Holger, danke dir für diese ausführlichen Informationen. Das war sehr spannend. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Und wir freuen uns natürlich nicht nur über Rückmeldungen, sondern noch mehr, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir, bis zum nächsten Mal.
Gerne.